Moin, Carola.
Hallo, Olaf. Wir sprechen heute über ein Thema, das eigentlich alle beschäftigen sollte, die so ungefähr in unserem Alter sind und nicht bis an ihr Lebensende arbeiten wollen in der Steuerbranche. Was meinst du, worum geht's?
Ich befürchte, dass es um Nachfolgeregelungen für Steuerkanzleien geht, weiß aber nicht, was das mit meinem zarten Alter zu tun haben könnte.
Ich gehe jetzt mal nicht auf jedes Detail ein, aber viele Kanzleibetreiber in unserem Alter überlegen natürlich, was sie machen können, damit sie nicht arbeiten müssen, bis sie irgendwann umfallen, sondern auch Freude an ihrem Lebenswerk und dessen Nachwirkungen haben. Und deswegen haben wir heute jemanden eingeladen, die sich hauptberuflich ganz sehr mit dem Thema Nachfolge auskennt, mit der Spezialisierung auf die Steuerbranche. Erinnerst du dich noch an Anja Hendricks, die wir auf der Steuerberater-Expo in Köln getroffen hatten?
Ja, in der Tat, daran erinnere ich mich und ich freue mich natürlich sehr, dass sie heute hier ist und ich glaube, dass das ein Thema ist, du hast natürlich recht, dass viele SteuerkanzleieninhaberInnen sehr interessieren wird und da sollte man, glaube ich, direkt zuhören, weil ich glaube, wir können eine Menge lernen.
Das sollte auch jemanden interessieren, der vielleicht überlegt, eine Kanzlei zu übernehmen. Wir hören uns gleich. Bis gleich.
Ich freue mich.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Herzlich willkommen. Wir begrüßen heute Anja Hendricks, die wir auf der Steuerberater-Expo in Köln kennengelernt haben. Anja, erzähl uns doch mal kurz, was hast du auf diesem Branchen-Event gemacht? Was war dein Ziel?
Ja, mein Ziel ist, wie jedes Jahr, mich natürlich mit Wissen zu informieren, mit neuen Tools. Ich gehe sehr gerne in den Austausch. Ich tausche mich sehr gerne mit Steuerberaterkollegen aus und finde einfach es wahnsinnig interessant, mit allen Menschen an den Ständen auch in Kontakt zu treten. Und das ist eigentlich, ich bin Wiederholungstäter sozusagen.
Okay. Du bist Unternehmensberaterin und man könnte auch Kanzleibegleiterin sagen. Das ist für uns natürlich vertrautes Terrain. Olaf berät und begleitet auch Kanzleien. Wir haben dich aber heute eingeladen, weil du auf ein ganz besonderes Thema spezialisiert bist, nämlich das Thema Nachfolge. Bevor wir da weiter ins Detail gehen, möchte ich dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen in 3 Fußnoten.
3 Fußnoten zu unserem Gast. Unser heutiger Gast hat sich in der Branche bereits einen Namen gemacht. Was die wenigsten aber wissen, es gibt 3 Dinge, die man so nicht vermutet hätte. Los geht's!
Ja, 3 Fakten zu mir. Ich bin im Ruhrgebiet geboren, ein Ruhrpottkind. Und im Ruhrgebiet redet man nicht drumherum. Von daher, man sagt auch, da redet man Tacheles. Die Tasse ist eigentlich ganz zutreffend. Hier steht drunter Klartext. Ich rede Klartext und packe auch sehr gerne mit an. Dann Punkt 3 sogar. Ich bin Wissensliebhaberin. Das heißt, ich lese unendlich gerne Sachbücher und Fachzeitschriften. Und ich liebe es zu markieren, Randnotizen zu machen. Meine Bücher haben alle Eselsohren. Das Besondere ist, ich lese manchmal sogar 2 Bücher gleichzeitig. Und wenn ich eins sagen kann, ich werfe nie ein Buch weg. Und das Thema Buch, da habe ich tatsächlich Schwierigkeiten loszulassen.
Okay.
Da bist du ja mit Carola in allerbester Gesellschaft. Mit mir eigentlich auch. Ich lese ja auch nicht so wenig. Aber Frage ist, wie bist du irgendwann mal auf die Spezialisierung der Kanzleinachfolge in der Steuerberaterbranche gekommen? Was war der Grundgedanke und was ist deine Idee?
Ja, also ich habe 30 Jahre Erfahrung in der Steuerberaterbranche. Ich selbst habe in Kanzleien gearbeitet, also ich kenne sie von innen heraus. Ich habe, wie gesagt, als Mitarbeiterin, als Führungskraft, ich habe strategisch Kanzleien mit begleitet. Darüber hinaus habe ich in Kanzleien auch operativ mitgearbeitet und habe darüber hinaus unendlich viele Nachfolgen begleitet, sowohl auf Mandantenebene als auch auf Kanzleiebene im Bereich der strategischen Begleitung im Nachgang. Ja, was habe ich erlebt? Es gab gute Nachfolgen, es gab viele Nachfolgen, die auch nicht so gut funktioniert haben. Ich sehe Nachfolge ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich sehe es nicht nur als wirtschaftlichen Prozess, sondern es ist viel mehr. Es ist eine Veränderung, es ist eine Transformation. Und ich sehe mich so ein bisschen als Botschafter, als Brückenbauer. Und Ja, mein Antrieb ist am Ende des Tages, ich möchte gerne Kanzleien dabei unterstützen, ihr Lebenswerk zu veräußern und Kanzleien so attraktiv zu gestalten, dass Nachfolger sagen, ja, es ist doch eine gute Idee, nicht auf der grünen Wiese zu starten, sondern eine gute Kanzlei in anderen Funktionen auch zu übernehmen.
Mhm. Welchen Einfluss hat der Fachkräftemangel deiner Erfahrung oder deiner Einschätzung nach auf die Bereitschaft, eine Kanzlei zu übergeben oder zu übernehmen? Und wenn ja, welche Einflüsse sind das?
Also wenn ich mal auf der Übergeberseite sehe, erinnere ich mich an viele Gespräche, dass Inhaber mit mir ins Gespräch gehen und sagen, naja, ist es denn überhaupt möglich, heute noch eine Kanzlei zu kaufen, wo ich sowieso schon den Fachkräftemangel selbst spüre, die hohe Arbeitsüberlastung? Und wie gelingt es auch den Übernehmern, dieses Personal dann zu halten? Auf der Nachfolgerseite sehe ich im Austausch mit jungen Steuerberatern, dass das schon ein Risikothema für Steuerberater ist. Ich sag mal, wir haben ja im Bereich der Kanzlei, wir haben enorm Arbeitsdruck. Wir haben den Fachkräftemangel, der ist jeden Tag spürbar. Und junge Steuerberater fragen sich auch, wie kann es mir denn gelingen, wenn ich Geld für eine Kanzlei bezahle, eine Kanzlei kaufe, dass mir die Menschen folgen? Und wie kann ich auch, um vielleicht ein bisschen bei der Arbeitsüberlastung dem entgegenzuwirken, wie kann ich auch selber neue Talente finden? Das ist die große Sorge von beiden Seiten. Andere Perspektive, aber treffen sich irgendwo in der Mitte.
Also es ist ja nur schlau, wenn jemand, der jünger ist und noch nicht diese entsprechende Erfahrung hat, sich erstmal ein bisschen Gedanken macht und statt da kopfüber reinzuspringen, das ist ja nicht dumm, ne?
Absolut.
Aber was würdest du denn sagen, was sind denn die größten Stolpersteine? Kann man die identifizieren? Kann man sagen, das sind die für den Verkäufer oder Übergeber und das ist am schwierigsten für den, der übernimmt? Kann man sowas auflisten für uns?
Ja, grundsätzlich, wenn ich beim Übergeber einfach mal starte, ist sehr häufig anzutreffen, emotional überhöhte Kaufpreise. Das eigene Lebenswerk, das überschätzt man auch sehr. Deswegen ist da auch eine realistische Bewertung, also der realistische Blick auf das, was ist die Kanzlei wirklich wert. Das Thema, was sehr emotional besetzt ist, ist am Ende des Tages auch das Loslassen. Inhabergeführte Kanzleien, auch kleine Kanzleien, identifizieren sich wahnsinnig mit dem eigenen Lebenswerk. Und das ist auch absolut verständlich. Ja, Mandanten loslassen und am Ende des Tages auch das Mitarbeiterteam. Wenn ich jetzt mal auf die Nachfolgerseite gehe, auf die jungen Steuerberater, die Kanzleien übernehmen, fällt auch auf, dass sehr häufig unterschätzt wird. Also die Liebe, ich möchte gerne eine Kanzlei führen und man sich irgendwie auch infiziert, wie toll das auch alles ist, habe ich sehr oft die Erfahrung gemacht, dass der Blick in die wirtschaftlichen Zahlen, also die richtige Analyse, was habe ich hier für eine Kanzlei, welchen Preis bin ich auch bereit dafür zu zahlen. Da gehen nicht alle, aber schon sehr viele auch so ein bisschen unbedacht an die Sache. Viele auch mit sehr viel Motivation kommen und wollen vieles direkt neu machen, was total verständlich ist. Aber am Ende des Tages vergisst man manchmal auch erstmal zu schauen, zu sehen, wie ist die Kultur, was ist gut, was hat sich in der Vergangenheit bewährt. Vor allem das Team sehen und das Team mitnehmen. Genau, und das passiert auch sehr häufig, leider nicht. Und dann entstehen Konflikte und am Ende des Tages passiert da der große Schaden, nämlich wenn die Mitarbeiter nicht folgen. Und das Ausmaß kann man sich dann am Ende des Tages selber skizzieren.
Ja, dann hast du plötzlich eine Kanzlei, bist stolzer Besitzer eines ganzen Unternehmens ohne Mitarbeitende. Genau. Das ist dann natürlich unglücklich.
Genau.
Wie ist deine Einschätzung? Wie würdest du sagen, hängt die Verkaufbarkeit einer Kanzlei von dem Bestand der Digitalisierung und von den funktionierenden Prozessen ab? Gibt es da ein Augenmerk, wo die Käufer sagen, das ist mir zu wenig, das lohnt sich nicht?
Ja, definitiv. Die zentrale Frage, eine nicht digitalisierte Kanzlei, und wir reden nicht mehr von Digitalisierung, also wir scannen Dokumente ein, sondern wir sind ja heute schon bei Automatisierung und auch bei KI. Also ist eine Kanzlei nicht digital? und hat nicht die Mitarbeiter, weil eine Kanzlei, die nicht digital ist, hat auch einen Mitarbeiterstamm, was leider nicht über dieses Wissen verfügt. Und das sind halt die Wertetreiber. Also Mitarbeiter sind heute Assets, ne? Und da ist auch der Blick, was können die und was bringen die mit, um einfach auch die Kanzlei innovativ weiterführen zu können. Und diese Voraussetzung ist die nicht da. Natürlich gibt es immer wieder auch Steuerberater oder junge Steuerberater, die sagen, okay, dann gehe ich halt über den Kaufpreis. Dann ist am Ende des Tages die Frage, ja, wie viel ist die Investition wert? Da gehen die Meinungen eigentlich auseinander, aber es wird schwer. Es wird sehr schwer.
Bei welcher Kanzleigröße gibt es die größten Schwierigkeiten, eine Übergabe vernünftig zu gestalten? Oder zu groß, zu klein, wo ist da die Range? Ich denke mal, bei Riesenkanzleien wird es ja im Prinzip auch schon eine gesellschaftliche Nachfolgeregelung in irgendeiner Form geben, wenn mehrere Partner drin sind. Aber wo, siehst du immer wieder, ist es besonders schwierig?
Ja, ich schaue da absolut auf die Kanzleien, Einzelkanzleien, die 5-10 Mitarbeiter haben. Manche Kanzleien haben natürlich vielleicht auch ein paar mehr Mitarbeiter, Partnerschaften, da sehe ich das tatsächlich besser. Warum sind Einzelkanzleien in der Zukunft schwer veräußerbar? Bei der jüngeren Generation, und wir sprechen ja Generation Y an, ja, und Z folgt irgendwann, die wollen schon Verantwortung übernehmen, in der Tat. Was sie aber nicht wollen, sie wollen nicht alleine gerne die Verantwortung übernehmen und auch das Risiko tragen. Ich meine, wie ich gerade auch schon sagte, der Druck ist in der Kanzlei sehr groß und der Trend geht zu Tandemlösungen hin, zu idealen anderen Lösungen, wo man einfach kreativ ist, und die gibt es tatsächlich schon und werden schon gelebt. Ich habe viele Kanzleien begleitet, die tatsächlich eine Kanzlei übernommen haben, aber zu zweit. Und die zentrale Frage ist, warum Einzelkanzleien, Digitalisierung haben wir ja gerade angesprochen, Mitarbeiter auch, Mandantenstamm. Und insbesondere, wenn die Inhaberabhängigkeit stark gegeben ist, dann wird es sehr schwer. Weil der Käufer, der stellt sich natürlich die Frage, mit welcher Sicherheit kann ich davon ausgehen, dass auch die Mandanten bleiben?
Du meinst, wenn alle Mandanten praktisch nur an Bord sind, weil sie ein gutes Verhältnis zu dem Steuerberater
haben? Ja, genau, wenn ich halt keine zweite mittlere Ebene habe oder auch keine Teamleiterfunktion, sonstiges, bündelt sich das halt oben an der Spitze. Das heißt, der Steuerberater trifft sämtliche Entscheidungen. Er hat, wie gesagt, die enge Mandantenbindung. Und das ist ein so hohes Risiko, dass man sich gut überdenken sollte.
Also wenn jetzt jemand eine Person wie dich beauftragt als Kanzleibegleiterin für so eine Nachfolge, ist denen dann klar, dass sie ein emotionales Thema mit dem Loslassen haben, oder kommt das erst so im Laufe der Zusammenarbeit für die auch so sichtbar raus?
Ich glaube, das ist denen nicht ganz so klar. Man hört es immer wieder, ja. Ganz klar ist den Kanzleiinhabern, die wissen schon, ich lese sehr viel auf LinkedIn immer das, ne, sie müssen, ihr müsst. Denen ist schon klar, was passiert, wenn nichts unternommen wird, ja. Aber das Loslassthema und in die ersten Schritte zu gehen, das liegt im Verborgenen.
Also die merken erst praktisch, wenn sie in der Übergabe sind, wie schwierig das eigentlich für sie ist emotional, weil vorher war das eine rein wirtschaftliche Entscheidung und auf einmal ist es das dann doch nicht. Genau. Kann das ein richtiges Problem werden? Also kann das eine Nachfolge stoppen, verhindern oder nochmal in ganz andere Bahnen leiten, wenn das jemand mittendrin merkt? Oder gibt es auch noch andere Faktoren, kulturelle Faktoren, Kanzleikultur?
Auch. Also Loslassen ist ein Thema. Vor einigen Jahren habe ich eine Kanzlei begleitet, da ist genau das eingetreten. Jemand ist in eine Partnerschaftsgesellschaft eingetreten. Zwei ältere Gesellschafter wollten altersbedingt dann irgendwann aussteigen, also Step in, Step out. Einer ist ausgetreten, der konnte fantastisch loslassen, nur der andere Gesellschafter nicht. Man hat leider dann auch damals, den Fall habe ich mich von Anfang an betreut, vergessen, auch wirklich sich zu committen und wirklich auch einen Fahrplan zu haben, wie regeln wir denn diesen Austritt? Ja, der ist nicht aus dieser Kanzlei getreten. Es war nicht möglich, dass der Inhaber in die Mandantenbeziehung reingekommen ist. Und es war am Ende des Tages eine schwere Last.
Ups.
Ja, auch diese Konstellation gibt es, ja.
Ja. Würdest du sagen, hast du die Erfahrung, dass es bei Steuerkanzleien komplizierter ist als bei anderen Unternehmen, eine Nachfolge zu regeln? Oder hast du da vielleicht Erfahrungen, dass das generell immer schwierig ist?
Also ich glaube, aufgrund der jetzigen Lage wird es grundsätzlich schwierig werden, Unternehmen im Mittelstand zu verkaufen oder auch Kanzleien. Keine Frage. Die Frage stellt sich gar nicht. Ich glaube, die Frage ist, finden wir überhaupt noch die Nachfolger, die auch passen? Ja, und wo passt die Kanzlei zu welchem Nachfolger? Es wird schwierig werden, aber ich bin da optimistisch, weil ich da einfach auch eine enorme Chance sehe. Es werden nicht alle Kanzleien verkauft werden können und es werden nicht alle Unternehmen verkauft werden. Aber alle die, die sich heute frühzeitig vorbereiten, strategisch vorgehen, sich wirklich überlegen, was sind die ersten Steps, die haben eine Chance am Markt. Die, die aber heute sagen, ach, ich mache zu, dann okay, dann ist es aber auch eine Entscheidung.
Du hast eben schon erwähnt, dass Mitarbeitende Assets sind, die bei einer Übernahme eine enorme Rolle spielen. Kann man so weit gehen zu sagen, das ist hinterher das Schlüsselthema bei einer Übernahme? Wie ist das Team?
Absolut, absolut. Da ist Team Spirit, Zusammenhalt, der Ausbildungsstand, Alter des Teams, ja, vielleicht noch Spezialteam, die vielleicht Mitarbeiter dann auch umsetzen können. Das ist eine definitiv. Also Investoren, Käufer schauen in erster Linie. Früher war immer Mandantenstamm, das gilt schon lange nicht mehr. Heute ist der erste Blick ins Mitarbeiter.
Dann stellt sich ja die Frage, welche Möglichkeiten haben Übernehmende, das Team für sich zu gewinnen, dass sie dann auch folgen? Was sind die 1, 2, 3 absoluten Must-Haves in dem Verhalten des Übernehmenden, um das Team für sich zu gewinnen?
Ganz wichtig ist, wenn jemand in eine Kanzlei eintritt, in eine Partnerschaftsgesellschaft zum Beispiel, dass man sich auf jeden Fall der Rolle klar wird. Also welche Rollen will man einnehmen? Welches einheitliches Führungsverständnis haben wir? Wie wollen wir zukünftig führen? Und sicherlich gibt es Unterschiede zwischen Generation Y, also die jungen Steuerberater und die, die jetzt abgeben, die Babyboomer. Da muss ein einheitliches Führungsverständnis her und der Abgebende muss vertrauen. Das ist zentral wichtig. Wichtig ist auch, dass der Übernehmer, wie ich gerade im Eingang auch schon sagte, nicht sofort alles neu macht, sofort. Sich die Zeit gibt zu schauen, die Menschen kennenlernt, die Mandanten kennenlernt, fragt, was ist gut, was könnten wir vielleicht optimieren und gemeinsam das Team mitnehmen. Und das braucht eine Teamvision. Und meine Erfahrung ist, wenn das gut gemacht wird, dann folgen auch die Mitarbeiter.
Das ist bestimmt für viele ein großes Umdenken, ne? Weil ja doch ganz viele Kanzleien noch, sag ich mal, straffe Hierarchien haben. Ja. Aber es macht natürlich auch den entscheidenden Unterschied, ne? Ob man auf die Menschen eingeht und nicht nur auf die eigenen Wünsche, klar. Apropos auf Menschen eingehen. Du hast von uns Post bekommen, da war auch ein Umschlag drin, richtig?
Richtig.
Hast du den
noch? Den war so schön gold. Ja, hier ist er.
Die Frage aus dem Off. Carola und Olaf haben keine Ahnung, was unser heutiger Gast gleich in Erfahrung bringen möchte. In seinem mitgebrachten Umschlag steckt eine Frage, die sich die Podcast-Redaktion ausgedacht hat.
Okay, da ist nichts drin.
Da ist nichts drin.
Dann, nichts. Dann stelle ich die Frage. Nein, man spart. Ja, okay. Interessant. Also, ich stelle die Frage an Carola.
Ah, okay.
Carola.
Olaf entspannt sich schlagartig.
Und die Frage ist wirklich wichtig, die interessiert mich wirklich. Worin unterscheidet sich Content-Marketing von herkömmlichem Marketing, Carola?
Unterscheidet sich in der strategischen Ausrichtung, dass man hingeht und sagt, ich zeige mich durch die Dinge, die ich tue, statt durch platte Werbung. Ich mache keine Werbeanzeige, wo ich mein Produkt hochhalte oder meine Kanzlei in einem Video zeige, sondern ich mache Inhalte, die zeigen, wie die Kultur ist, dieses Show, Don't Tell im Storytelling. Ich benutze verschiedene Formate von Video über Text, über Blog, über Audio, über Podcast, um zu zeigen, in welches Umfeld Umfeld sich meine Kunden begeben, statt einfach nur Features und Vorteile aufzulisten. Denn das wird, wie man sich vorstellen kann, sehr schnell, sehr langweilig und sehr alt. Und Content Marketing heißt so, weil Inhalte im Internet Content heißen und man möglichst viele Plattformen mit sich ähnelnden, aber nicht identischen Inhalten bespielen sollte, um überall sichtbar zu sein.
Wow.
Ja. Simon Sinek hat das vor Jahren mal wunderbar auf den Punkt gebracht. Die Menschen interessieren sich nicht dafür, was du tust, sondern warum du es tust. Und das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied. Also das, was Carola sagte, platte Werbung ist, das mache ich, ich habe das. Und Content Marketing ist, was treibt dich an, warum stehst du morgens auf und warum sollte das jemand interessieren? Das ist wieder ein Zitat von Simon Sinek, ich weiß. Aber ich, das zum Beispiel ein Buch, das habe ich 3 oder 4 mal gelesen, einfach auch, weil es sensationell zu lesen ist und weil man unglaublich viel daraus lernen kann und noch 10, 15, 20 Jahre später, keine Ahnung, kannst du da einen Haken hintermachen, das stimmt.
Ja. Absolut. Ja. Ich habe durch den Schritt, den ich jetzt gegangen bin, mich selber sozusagen einfach mal beraten lassen im Coaching und habe nach dem Golden Circle genau das auch nochmal herausgearbeitet. Da bin ich natürlich auch auf Unternehmensnachfolge gekommen, weil das tatsächlich auch dabei rumgekommen ist.
Das ist für Steuerkanzleien als potenzielle Arbeitgeber natürlich spannend. Die sind früher mal daran gewöhnt gewesen, eine Stellenanzeige mit den Benefits aufzulisten. Und dann sind die Leute gerannt gekommen. Und jetzt muss man sich im Content Marketing als Recruiting, als Employer Branding in die Lage der Suchenden versetzen. Und die haben zunächst mal eine große Auswahl, sind in einem Markt des Mangels der Fachkräfte und haben auch ein paar Wünsche und Anforderungen. Das ist für manche eine Neuigkeit, ne? Und da muss man halt die Art und Weise, wie man seine eigene Stelle anpreist, an den Leuten ausrichten und nicht an sich selber. Das Ende der Einkaufszettel auf den Stellenanzeigen, ne? Und dann mehr die flexible Kanzlei, die sich freut, wenn motivierte junge Menschen bei ihnen arbeiten wollen. Die muss ganz anders angesprochen werden, ne? Ja. Egal, was ich vorhabe. Wie werben eigentlich Kanzleien dafür, wenn sie Kanzlei verkaufen?
Ja, es gibt unterschiedliche Wege. Es gibt die klassischen Kanzleivermittler. Die meisten gehen unbezahlte Werbung. Es gibt natürlich die Dativ-Plattform. Im Austausch mit einigen Kollegen waren sie dort auch erfolgreich, aber auch durch die Kanzleivermittlung klassisch. Und am Ende des Tages im Netzwerk. Viel geht im Netzwerk auch. Also wenn ich sehe meine Kontakte und wenn ich sage, okay, ich hätte hier ein perfektes Match, dann geht das auch über Netzwerk tatsächlich, also über die Vernetzung, ja. Ist natürlich ein total sensibles Thema. Da geht man natürlich nicht direkt, ne, raus, aber das funktioniert auch.
Reden wir mal über Geld.
Okay.
Weil das wird in Kanzleiübernahmen irgendwann, früher oder später, wahrscheinlich eine Rolle spielen. Braucht es noch die klassischen Bankmodelle oder wird Finanzierung mittlerweile auf unterschiedlichen Wegen abgewickelt und welche könnten das sein?
Mhm. Bankmodelle wird es immer geben. Ja, ich sage mal von Förderbanken oder auch Hausbanken. Natürlich braucht es auch andere Modelle. Gewinnbeteiligung, da gibt es unterschiedliche Arten, da kann man sehr kreativ sein. Die Frage ist, inwieweit sind Kanzleien bereit, kreativ zu denken? Ich glaube, es wird auf jeden Fall, also der Anschluss ist da und da gibt es schon die ersten kreativen Ideen, ja.
Rechnet denn auch jemand dadurch, was eine Kanzlei wert ist anhand verschiedener Kriterien? Oder gar sagt dann jemand, hier ist mein Herzblut, meine 28 Jahre und meine 300 Mandate? Oder sind es auch wirklich wirtschaftliche Berechnungen, die da zugrunde liegen?
Ja, eingangs sagte ich ja, es ist manchmal schon ein emotionaler Preis. Wie viel Zeit steckt da drin? Nicht so viele Jahre dafür gearbeitet. Es wird natürlich immer angeraten, eine Bewertung vorzunehmen, definitiv. Wobei die Bewertung ist nur eine Orientierung. Am Ende des Tages ist der Preis, den der Käufer zahlt. Und idealerweise finden beide Seiten sich in dem Kaufpreis wieder, was für beide Seiten stimmig ist.
Wenn jetzt jemand bisher in einer Kanzlei angestellt war, vielleicht jüngere Leute, die jetzt aber sagen, so ist für Zeit, meinen eigenen Weg zu gehen. Also einmal müssen die natürlich heutzutage viel unternehmerischer denken als die Generationen vorher. Aber was sollten denn so potenzielle Kanzleiübernehmende noch alles beachten, wenn sie sich zum ersten Mal selbstständig machen? Begleitest du diese Prozesse auch? Wie sind denn deine Erfahrungswerte? Was ist denn da wichtig?
Ja, ich habe zuletzt jetzt 2 junge Steuerberater begleitet. Da ging es erstmal um die erste Frage, wie stelle ich mir das grundsätzlich vor? Wie soll meine ideale Kanzlei aussehen? Wo will ich für mich den Schwerpunkt legen? Welche Größe ist, kommt für mich in Frage? Kommt für mich in Frage, will ich es alleine oder will ich doch in einer Art Tandem unterwegs sein? Welche Struktur möchte ich? Und vor allen Dingen ist auch die Frage, möchte ich zukünftig Wachstum oder möchte ich einfach nur eine ganz kleine Kanzlei, ein kleines Team haben? Die gibt es tatsächlich auch noch. Dann ist die Frage, wie bereitet man sich vor? Auf jeden Fall vorher sich über, wenn ich sage Risiko, sich darüber mit auseinanderzusetzen, was bin ich bereit, welchen Kaufpreis möchte ich zahlen und bringe ich genug Kapital mit und kläre vorher, ne, in welcher Art und Weise, in welcher Höhe die Finanzierung stattfindet und dann sich auf den Weg zu machen, Kanzleien zu suchen. In dem Coaching oder in der Beratung, die ich mit den Steuerberatern dann auch durchführe, reden wir natürlich auch, was sind meine Werte, was sind meine Charaktereigenschaften, welche Menschen passen zu mir. Und das wird halt alles dann auch erarbeitet, welche Kompetenzen habe ich. Und dann hat der Gründer oder der Nachfolger am Ende des Tages von sich auch ein ganz tolles Profil und weiß genau, welche Kultur passt.
Beobachtest du eine Entwicklung hin zu anderen Formen der Zusammenarbeit, zum Beispiel Partnerschaften, Zusammenschlüsse oder, keine Ahnung, so eine Art Franchise-System oder gibt es so etwas und ist das im Trend?
Ja, also ein Trend, der schon gelebt wird. Und ich meine, jetzt, also es werden immer mehr in Zukunft Investoren in den Markt eintreten, wie wir das jetzt zuletzt, ich glaube, vor einigen Monaten auch erlebt haben. Diese werden aber wahrscheinlich mehr sich an große Kanzleien richten, an mittelgroße. Es wird wahrscheinlich trotzdem große Kanzleien geben, die gute kleine Kanzleien übernehmen werden, die dann gute Prozesse haben, ne, wo einfach auch die Fusion sehr gut funktioniert. Spannende Modelle finde ich, jetzt eine Kanzlei, die haben sich gemeinsam Büroräume angemietet. Jeder wollte für sich arbeiten, haben aber nutzen die Infrastruktur, haben also ein Backoffice, was geteilt wird. Und jeder hat so seine eigene Spezialisierung und es ist eine fantastische Zusammenarbeit. Und ja, andere Modelle, wie gesagt, alles, was mit Tandem ist, also Partnerschaftsmodelle, die werden meines Erachtens weg von Einzelkanzleien. Geteilte Verantwortung.
Das ist natürlich super spannend, ne, weil es ist eigentlich für Gründungen nicht so wahnsinnig üblich. Also entweder gehen die gleich zusammen in ein Boot, ne, und sind dann eine gemeinsame Firma, aber partnerschaftlich die Infrastruktur teilen, aber ansonsten das eigene Ding machen, kommt in anderen Branchen nicht so oft vor. Ne. Da mietet man einen Büroraum und nutzt den, aber die Synergien, die würden sich dann ja auf so Sachen wie Werbung und Außenauftritt und so ja auch beziehen. Ne. Das ist ja auch... Genau. Also erfordert ja auch Abstimmung auf einem Niveau, was es vorher so nicht, das vorher so nicht nötig war.
Ja,
ne?
Die Passung ist wichtig in dem Fall auch.
Ja. Ja. Was glaubst du, dass, also abgesehen davon, wir wissen alle, wie wichtig ist, dass das digital gearbeitet wird, also zukunftsfähig gearbeitet wird, wettbewerbsfähig gearbeitet wird, in vielen Fällen rechtskonform digital gearbeitet wird. Aber was glaubst du, wird sich beim Thema Nachfolge in den nächsten 5 bis 10 Jahren ändern? Wird sich da was ändern oder läuft das jetzt erstmal so weiter? Was sagst du?
Es wird sich definitiv was ändern. Ich glaube, es wird strategischer, weil es werden jetzt all die Erfahrungen gesammelt, wie viele Kanzleien vielleicht nicht übergeben werden. Ich glaube, wir werden mehr größere Kanzleien haben, Zusammenschlüsse. Da wird wahrscheinlich im Bereich der Unternehmensstrategie Nachfolge gleich mitgedacht. Und ich glaube, es wird sich verändern und es wird nicht schwarz werden. Und ich glaube, aus jeder Herausforderung entsteht eine Chance. Ja, und genau.
Das klingt doch gut. Das sind doch mal kernige Abschlussworte. Denn wenn ich mit einem leichten Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir leider schon wieder viel zu schnell durch sind. Ja, ist irre, oder?
Total.
Aber das liegt dann daran, dass es wirklich wieder mal eine sehr, sehr kurzweilige Folge war mit vielen interessanten Informationen. Und man sieht und hört, dass du wirklich für dieses Thema brennst und dich da echt extrem tief eingearbeitet hast. Und mir bleibt es, dir zu sagen, vielen herzlichen Dank für deine wichtigen Insights. Und sollte sich das wahrscheinlich eher als in den nächsten 5 bis 10 Jahren nochmal zu einem Gesprächsthema entwickeln, werden wir dich sehr gerne wieder einladen und würden uns freuen, wenn du dieser Einladung nochmal folgst.
Auf jeden Fall.
Und bis dahin sehen wir dich sehr gerne auch auf jedem beliebigen Branchenevent. Der Olaf ist sowieso offensichtlich überall.
Ja.
Und ich auf der Tax Arena.
Da sehen wir uns. Da, mal vorbei bist. Da bin ich definitiv.
Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gerne liken, gerne weitergeben oder abonnieren. Da freuen wir uns immer sehr drüber, denn wir machen das hier ja nicht zum Spaß, sondern wir wollen ja natürlich auch publik machen. Genau, vielen herzlichen Dank und eine gute Zeit.
Danke dir, Anja.
Vielen Dank.
Und bis bald.
Danke.
Ja,
bis
ciao. Ciao.
Tschüss.
Let's Talk About Tax, der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.